Lasst uns erwarten, dass wir nicht nur Liebesbriefe an den Himmel schreiben, an den Christkindl, und da kommen keine Geschenke, keine Antwort, keine Reaktion. Erwarte, dass Gott dein Gebet beantwortet. Lass nicht nur im Kasten liegen, das ist zu wenig, wenn die Gebete nur im Kasten sind. Die musst du tagtäglich Gott vorbringen. Es reicht nicht aus, ich habe mir mal dem Herrgott abgegeben. Nein, du hast es abgegeben, aber jetzt, Herr, ich erwarte ein Wunder. Ich erwarte, dass dieses Wunder kommt und jeden Tag zum Briefkasten gehen, ob die Antwort schon da ist. Ja, weißt du, wenn du aber nicht, oder manche bauen sogar den Briefkasten ab. Also wie soll Gott dir eine Antwort geben? Oder die ziehen den Stecker aus der Leitung raus, dass Gott nicht mehr anrufen kann, ihnen nicht mehr antworten kann. Erwarte, dass Gott handelt. So, du hast jetzt abgegeben, Gott angerufen, Gott informiert. Das ist nichts anderes wie nur Information an Gott. Erlebe Zeichen und Wunder. Passt eigentlich als Einstieg zu dem, was ich hier heute Abend sagen möchte. Zeichen und Wunder. Wir lesen es immer und wir denken, Mensch, das wäre doch was. Und wir beten, lieber Gott, lass Zeichen und Wunder geschehen. Wir lechzen nach Zeichen und Wunder. Heute wollen wir uns echt Gedanken machen über Zeichen und Wunder. In der Heiligen Schrift heißt es werden Zeichen geschehen. Und die da glauben in meinem Namen, werden sie auf Kranke die Hände legen. Und sie werden in anderen Sprachen sprechen, im Markus-Evangelium und Matthäus-Evangelium. Sie werden Teufel vertreiben, sie werden was Giftiges trinken. Und dann heißt es, und die Apostel, sie gingen hin und der Herr wirkte mit folgende Zeichen. Der Herr wirkte mit folgende Zeichen. Wir wollen also die Zeichensprache Gottes heute ein bisschen entschlüsseln, entdecken, erlernen, erforschen und auch verstehen. Der Kranke zum Beispiel, der achtet auf Schmerzen. Schmerzen sind nichts anderes wie Zeichen, dass im Körper irgendwas nicht stimmt. Das ist die Sprache des Körpers, das sind Schmerzen. Wenn du irgendwo Beschwerden hast, dann hat der Körper dir was zu sagen und spitzt die Ohren, deine inneren Ohren, deine Herzensohren, spitzt deine Gedanken und fragt, lieber Körper, was willst du mir heute sagen? Muss ich vielleicht mich ins Bett legen? Muss ich vielleicht mich nicht so ärgern? Muss ich was loslassen? Muss ich was abgeben? Muss ich mich mit irgendjemand versöhnen? Körper, was hast du mir zu sagen? Du musst deinen Körper fragen. Dein Körper ist ein Stück von dir, ist ein Partner von dir, den Gott an deine Seite gestellt hat, mit dem du überall zusammenleben musst, sogar ins Bett gehst mit dem Körper stehst du auf, mit dem Körper gehst du essen, mit dem Körper verreist du. Deinen Körper kannst du nicht abschütteln. Es ist wie ein Schatten von dir. Frag deinen Körper. Dann, wenn du zum Arzt gehst, dann fragt der Arzt, bitte beschreiben Sie mir Ihre Schmerzen. Schmerzen sind nichts anderes als Zeichen, die genau sagen, hier ist etwas nicht in Ordnung. Trauer ist ein Zeichen, dass jemand gestorben ist. Wenn jemand schwarz angezogen ist, wenn jemand trauert oder wie auch immer, jemand hat was verloren, Trauer. Das Kreuz hier ist so ein Zeichen, du musst nur ein Kreuz sofort irgendwo hinstellen, sofort wissen die Leute, egal wo, da ist was dran. Obwohl es genug andere Kreuze gab, das Kreuz hat etwas mit Tod zu tun, mit Christus zu tun, mit dem Christentum zu tun. Oder wenn du Hammer und Sichel siehst, dann weißt du, das hat auch irgendetwas zu sagen, weil ein Zeichen oder ein Wappen oder was es auch immer ist. Wenn im Frühling die Knospen ausschlagen und Knospen siehst, dann weißt du, es wird jetzt nicht Winter werden. Kannst deine Winterreifen abmontieren. Es wird jetzt Frühling. Hol deine Sommerreifen aus der Garage. Also Knospen, Blüten und so weiter. Du weißt sofort, da kommt was. Da wird was zu ernten geben. Es gibt also positive Zeichen. Es gibt negative Zeichen. Es gibt Qualitätszeichen heutzutage. Also ich spreche über Zeichen, immer noch die Zeichen. Ich möchte das Wort Zeichen. Morgen werde ich das Wort Wunder ein Stück weit betrachten. Aber heute will ich Zeichen betrachten. Denn die Zeichen sind etwas, die etwas ankündigen, etwas bedeuten, etwas zu sagen haben. Zeichen wollen gedeutet werden. Also zum Beispiel die Schmerzen. Die Botschaft muss entschlüsselt werden. Und wir brauchen dazu eine Erklärung oft. Zeichen und Wunder werden geschehen. Alles, was wir heute haben, sind nichts anderes wie Symbole. Zeichen. Wenn du so auf der Autobahn bist und unterwegs bist und siehst Messer und Gabel übers Kreuz, kriegst Appetit, ohne dass du irgendwas siehst. Oder wenn du unterwegs bist und im Urlaub im Ausland bist und siehst ein Bett, dann kommt schon der Schlafgeist. So, also die Zeichen, die rufen etwas hervor, die erinnern etwas. Oder unterwegs, wenn du So diese Zeichen. Und unser Leben wird von Zeichen bestimmt. Die ganze Welt wird von Zeichen bestimmt. Zeichen, sie drücken etwas aus. Zeichen werden bis zuletzt da sein. Sogar der Antichrist wird sich ein Zeichen geben, sagt uns die Bibel. Diese Nummer 666, was es auch immer bedeutet. So ein Stigma. Und dann, wer dieses Zeichen hat, sagt die Bibel, und dann musst du aufpassen, du musst dich in der Zeichensprache auskennen, in der Sprache der Symbolik, und dass man, wer dieses antichristliche Zeichen hat eines Tages, der kann nicht mehr gerettet werden letztendlich. Der hat seine Seele dem Teufel verkauft. Kennzeichen, dieses Stigma. Du gehörst einem anderen Herr. Der Heilige Geist ist auch ein Zeichen. Und als der Heilige Geist kam, das erste Zeichen der Geistestaufe war damals, das war bei den Römern, als Cornelius getauft, Geist erfüllt wurde, als die Samariter Geist getauft wurden, als die in Ephesus Geist getauft wurden, oder dass sie an Pfingsten Geist getauft wurden. Das erste Zeichen, dass der Heilige Geist da ist, sprechen in anderen Sprachen. Das war das erste Zeichen. Also der Heilige Geist hat ein Zeichen, und das ist die Versiegelung der Heiligen. Durch ein Zeichen sind die Heiligen, die Gläubigen, versiegelt. Die Taufe ist ein Zeichen, das Abendmahl ist ein Zeichen. So, es ist so wichtig, dass wir die Zeichensprache verstehen. Es werden Zeichen geschehen. Zeichen drücken die inneren oder äußeren Vorgänge aus. Zeichen haben eine Botschaft in sich selbst. Jeder Buchstabe ist ein Zeichen. Ist ein Zeichen. Und jeder Buchstabe, und eigentlich die meisten wissen gar nicht, was sie machen. Wenn das ABC, unser Alphabet, immer wenn ich im Pergamonmuseum die Leute führe, dann ist es eine Abteilung im Pergamonmuseum, wo die Entstehung der Schrift, die letzten 5000 Jahre, wie die Schrift entstanden ist und so weiter. Die Alten früher haben Göttersymbole genommen und das als Zeichen genommen ist. Dieser A-Buchstabe ist Zeichen für einen Stier gewesen. So, diese Buchstaben, alle Buchstaben sind Symbole der alten Götter, Ägyptens vor allem oder Arabiens gewesen. Göttersprache. Eigentlich unsere Sprache ist nichts anderes wie Göttersprache. Und die Sprache hat etwas Göttliches in sich letztendlich. Egal was es auch ist. Auch wenn jetzt A das Bild für Stier ist und ein anderes S für Schlange und so weiter, in den Sprachen ist eine Botschaft in sich. Auch der Glaube hat Zeichen. Die da glauben, Zeichen werden folgen. Die Gläubigen machen Zeichen. Handauflegung, wenn wir mit Kranke beten, ist ein Zeichen für die sichtbare und die unsichtbare Welt. Salbung ist ein Zeichen, wenn wir jemanden mit Öl salben, ein Zeichen für die sichtbare Welt. Bedeutet nicht viel. Das bisschen Öl macht dich nicht gesund. Aber dieser Akt der Salbung, dass du die Ältesten rufst, ist ein Zeichen für die unsichtbare Welt, dass Gott seine Engel mobil macht und sagt, auf Engel, runter, schnell hier zum Leopoldplatz, heilt da jemand. Ihr habt Arbeit. Und die Engel sind die Krankenschwestern des Himmels. Das sind die Engel. Und die reparieren dann, die stellen das her und die dienen die Engel. Engel sind dienstbare Geister. Aber wir setzen ein Zeichen, geben ein Signal für Gottes Handeln. Zeichen geben ein Signal für Gottes Handeln. Paulus ist einfach losgegangen, hat einfach so ein Tuch genommen, sein Taschentuch genommen und einfach verteilt und gesagt, so nehmt das mit, legt das auf die Kranke. Und das ist ein Zeichen, dass das, wenn man so Schweißtuch, wie es Paulus es sagt, im Orient schwitzt man beim Predigen. Also das ist ganz anders, also wie hier da und so weiter. Und in dem Schweiß, da steckt Kraft drin. Verstehst du, da ist Arbeit, da ist Kampf. Im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Und so ein Schweißtuch, es ist nicht nur, dass man jetzt die Hände aufgelegt hat und gesegnet hat. Wisst ihr, da steckt viel mehr dahinter in diesem Schweißtuch von Paulus, als was wir denken. Da ist nicht nur schnell die Hand aufgelegt. Petrus hat, wo habe ich mein Taschentuch? Der hat geschwitzt, der hat seinen Schweiß, oder Paulus, seinen Schweiß aufgewischt. Da ist Kraft in diesem Tuch gewesen. Warum? Da hat etwas von ihm, hat er weitergegeben in diesem Schweißtuch. Und das hat man auf die Kranke gelegt. Und da wurden die Kranke gesund. Wir wundern uns manchmal, warum mancher nicht gesund wird. Da ist zu wenig Schweiß drin. Zu wenig Schweiß von dem, der das gedient hat, oder zu wenig Schweiß von dem, der es empfangen hat. Auch da benötigen wir Schweißtropfen. Im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Alles sind Zeichen. Und wir sollten auf diese Zeichen achten. Oder als Petrus, war typisch amerikanisch natürlich, weißt du, und es gibt nicht amerikanisch, es gibt nicht chinesisch, es gibt nicht russisch, aber Petrus war schon, wenn du unter der Heiligen Geistes stehst, wenn du unter der Salbung des Geistes stehst, bist du universell. Da bist du nicht nationalistisch mehr. Und da hört deine Nationalität auf. liegt durch Kranken hin. Ich werde jetzt nicht mit Leuten beten. Guck mal, jetzt wenn mein Schatten hier vorbeigeht. So, wo mein Schatten, wenn mein Schatten auf diese Kranke fällt, der, wenn mein Schatten über dich rüberkommt, steh auf im Namen Jesu und sei gesund. Der Schatten. Ein Zeichen. Zeichen werden geschehen. Zeichen sind Ankündigungen für Wunder Gottes. Ohne Vorzeichen gibt es kein Wunder. Bevor das Wunder passiert, deshalb nehme ich zuerst mal die Zeichen und morgen vielleicht mache ich heute schon ein bisschen Thema Wunder noch dazu, denn Zeichen und Wunder, sie gehören zusammen, sind nicht zu trennen. Aber bevor ein Wunder passiert, ist ein Zeichen da. Zuerst ein Zeichen, ein negatives Zeichen, ein positives Zeichen und dann das Wunder. Das negative Zeichen ist, dass der Teufel sagt, geht nicht, läuft nicht, passiert nichts, da wird alles abgeblockt zuerst einmal. Das ist auch ein Zeichen. Wenn ich mit Kranke bete, passiert was Furchtbares. Deshalb bete ich gar nicht gern mit Kranke. Wenn ich mit Kranke bete, da wird es manchmal 7-mal schlimmer wie es vorher. Hast du schon mal sowas erlebt? Nicht geheilt? Es wird 7-mal schlimmer wie vorher. Da macht sich die ganze Hölle auf. Will den Prediger kaputt machen, will den Gläubigen kaputt machen, will die anderen Geschwister, die da mitbeten, kaputt machen. Das geht nicht, du wirst nicht gesund werden. Der Teufel möchte mit aller Macht ein Zeichen setzen, es geht nicht. Aber wir sagen Halleluja, wir preisen den Herrn und trotzdem, obwohl es 7-mal schlimmer wird, wir beten jetzt weiter, jetzt beten wir durch, bis der Endsieg kommt. Und der Endsieg kommt, Halleluja, der Endsieg kommt. Aber das sind Zeichen, es wird schlimmer. Und wenn man nach der Gebet für Kranke, wenn es schlimmer wird, dann solltest du erst recht loben, danken und preisen und sagen, jetzt mach mal Halleluja, jetzt mach mal Lob- und Dankstunde. Jetzt weitermachen. Die meisten hören dann auf und sagen, oh, das hat nicht getauft, jetzt gehen wir zum nächsten, kommt Billy bald oder kommt der wieder und so weiter, gehen wir zum nächsten. Vergiss es. Dieses anhaltende Gebet ist so wichtig. Ein negatives Zeichen ist für mich immer ein gutes Omen. Wenn ich etwas Gutes haben will, kommt zuerst der Teufel. Zuerst der Unglaube, zuerst der Zweifel, zuerst Unfälle, da geht's also wirklich drunter und drüber. Aber das ist für mich ein gutes Zeichen. Hier hat Gott was vor und der Teufel will mit allen Mitteln verhindern, dass es ja nicht passiert. Zeichen werden geschehen. Leute, wenn wir von Zeichen hier reden, wir denken immer wunderbare Zeichen. Das sind Rauchzeichen zuerst mal. Ja, Rauchzeichen, da werden wir erschüttert. Aber wir leben vor diesen Zeichen und wir brauchen diese Zeichen. Zuerst einmal, bevor Jesus jemand befreite, haben die Dämonen getobt. Haben die Dämonen sich unmöglich benommen. Und dann sagte er durch ein machtvolles Wort, verhaust du alter Teufel. Der Heilige Geist wirkt Zeichen. Zeichen sind so wichtig. Sind Wegmarkierungen, gibt uns Orientierung, gibt uns Halt, sind Erkennungszeichen. Diese besonderen Merkmale. Und wenn wir dran bleiben, Gott hat mir ein Zeichen gegeben. Und Gott gibt Zeichen. Und weißt du, dass Gott Zeichen gibt, ist gar nicht mal so verkehrt. Gott hat an Kain ganz am Anfang schon ein Zeichen gemacht. Dass wer Kain findet, der Kain war ein Sünder, hat seinen Bruder umgebracht. Wer Kain findet, dass er sich nicht an Kain versündigt und vergreift. Gott machte ein Zeichen an Kain, dass niemand Kain anrührt. Und dass sie Respekt vor Kain haben. Kain hat an der Stirn vielleicht ein Zeichen gehabt, oder weiß ich nicht. Ist er vielleicht grün gewesen? Oder irgendwie. Gott hat ein Zeichen an ihn gesetzt. So dass jeder sofort wusste, der ist von Gott gezeichnet. Der ist von Gott gezeichnet. Es gibt heilige Menschen, die sind von Gott gezeichnet gewesen, aus welcher Art und immer. Und die wussten ganz genau. Paulus hatte ein Pfahl im Fleisch. Er hatte ein Zeichen. Ein Pfahl im Fleisch. Der konnte hingehen, wo er wollte, er konnte machen, was er wollte, hat nur Schwierigkeiten gehabt, nur Verfolgung gehabt. Und sobald die Verfolgung begann, wusste ich, hier bin ich richtig, die Adresse stimmt, ich bin richtig. Jetzt soll ich hier erst weiter predigen, jetzt soll ich nicht aufhören, denn er wusste, wenn Rebellion, wenn Aufstand kommt, wenn Protest, wenn Widerstand entsteht, da bin ich richtig. Nicht nur Zeichen, dass die alle Halleluja schreien, nein, die werfen Staub auf, die schmeißen Steine in die Luft und was ist auch immer. Positive Zeichen, auch wenn sie jetzt mal zum ersten Mal negativ sind, dann ist es ein Zeichen, die Hölle regt sich auf. Das sind Zeichen. Es werden Zeichen geschehen. Wenn heilige Menschen Gottes kommen, geschehen Zeichen. Wenn du als geisterfüllter Mensch irgendwo hingehst in das Kraft und Salbung des Heiligen Geistes, und ich setze das voraus, dass du das bist, wenn du irgendwo hingehst, Plötzlich wird alles nervös, alles durcheinander, alles chaotisch. Dann ist es Halleluja, dann bist du richtig. Warum? Weil der Teufel nicht aushält die Gegenwart des lebendigen Gottes. Und wenn Christus in dir ist, ist die Hölle los, egal wo du hingehst. Ist nicht der Himmel auf Erden, die Hölle los. Weil wir sind nicht im Himmel, sondern wir sind auf dieser Erde. Und deshalb ist die Hölle immer los, denn die Hölle kann einen geisterfüllten, gesalbten, gesegneten Menschen Gottes nicht verkraften. Tatsache. Warum bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen, schreien die Dämonen. Plötzlich, Jesus hat überhaupt nichts getan. Der wollte auch gar nichts tun. Der hat überhaupt keine Ambitionen gehabt, irgendetwas zu machen. Aber die Dämonen regen sich auf. Jesus, warum bist du gekommen, uns hier vor der Zeit zu quälen? Plötzlich spüren die Dämonen, hier ist ein Fremdkörper. Und das ist ein Zeichen. Ein Zeichen eines gesunden Christenlebens ist, und Zeichen werden folgen, wenn du angefochten wirst, in Frage gestellt wirst, so wie der Herr Jesus, bist du der Sohn Gottes? Bist du Kind Gottes? Und willst du ein Kind Gottes sein? Und Kind Gottes benimmt sich doch gar nicht so und so weiter und so fort. Bist du ein Kind Gottes? Bist du der Sohn Gottes? Das war, wo der Teufel Jesus in Frage stellte. Immer wenn du in Frage gestellt wirst, dann ist es ein gutes Zeichen. Immer wenn du angegriffen, angegangen, angelaufen wirst, das sind alles so biblische Worte aus der Sprache Kanaans. Wenn du angelaufen wirst, dann bist du richtig. Keine Anfechtung zu haben, hat Martin Luther einmal gesagt, ist die größte Anfechtung. Keine Anfechtung zu haben, ist die größte Anfechtung. Also ein gutes Zeichen ist immer, wenn du angefochten wirst. Bruder, mach du das. Ich habe gedacht, du wirst was vom Halleluja sagen. Gibt uns andere Zeichen. Aber lass mich, ich will hier in diese Richtung gehen. Denn wir müssen die Prinzipien, die Grundsätze der Heiligen Schrift und die Grundsätze und Prinzipien der Bibel verstehen. Wie arbeitet Gott? Wie passiert ein Wunder? Ein Wunder braucht ein Vorzeichen. Damit man nachher was vorzeigen kann. Du brauchst zuerst eine Krankheit, damit du Gesundheit präsentieren kannst. Du brauchst Mangel, Armut, damit du Reichtum präsentieren kannst. Du brauchst einen Kontrast. Und Gott arbeitet immer mit Kontraste. Zuerst einmal Minus, zuerst einmal nichts, zuerst einmal gar nichts. Und dann macht Gott was draus. So, viele sind hier ganz richtig heute Abend. Es werden Zeichen geschehen. Zeichen der Wiederkunft Jesu. Matthäus 24 oder Lukas 21 und so weiter können wir nachlesen. Es werden Zeichen geschehen an Sonne, Mond und Sterne. Und den Menschen auf der Erde und so weiter wird bange werden. Zeichen werden geschehen. Es sind keine positiven Zeichen. Die Gegenwart, wenn die Gegenwart Gottes kommt in eine sündige, gottlose, verdorbene Welt, dann beginnt die Welt zu zittern. Sonne verliert den Schein. Und bei Jesus war das so. Manche Leute warten heute noch, dass die Sonne ihren Schein verliert. Glaube ich nicht mehr, dass es kommt. Ich glaube nicht, dass die Sonne ihren Schein verliert. Denn die Sonne verlor ihren Schein, als Jesus gekreuzigt wurde, damals auf Golgatha. Die Sonne und er war für 3 Stunden Dunkelheit. Normalerweise, wenn es Sonnenfinsternis gibt, 8 Minuten ist alles vorbei. Hier verlor die Sonne den Schein. Es war Vollmond. Woher weiß ich, dass es Vollmond war, als Jesus gekreuzigt wurde? Denn die Juden konnten ihr Fest nur bei Vollmond feiern. Passa war vor der Tür, das große Fest, also das Jubelfest war vor der Tür. Und es musste Vollmond sein. Und wenn die Sonne aufhört zu scheinen, hat der Mond auch nichts mehr zu melden. So, die Sonne war für 3 Stunden, könnt ihr das vorstellen, Stillstand im Universum. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne, Mond und natürlich auch den gesamten Kosmos. Und das passierte damals, als Jesus gekreuzigt wurde. Die Endzeit hat begonnen. Warum? Und ich sage euch eins, wir glauben an Erweckung. Und Leute, wir denken manchmal, oh, wie damals, wie wunderbar der Heilige Geist gewirkt hat. 3000 haben sich bei einer einzigen Predigt von Petrus bekehrt. Wenn die Leute hier in Berlin dieselben Zeichen gehabt hätten, die damals passierten in den letzten 60 Tagen, wenn sie die Zeichen gehabt hätten, was in den letzten 60 Tagen vor Pfingsten passierte, da wäre ganz Berlin auf die Knie, glaubt mir das. Ganz Deutschland wäre auf die Knie. Warum? Der Vorhang im Tempel zerriss, das war ein Zeichen. Der hohe Priester kam raus, Flavius beschreibt, der war bleich. Der war bleich. Das Feuer hat sich nicht entzündet. Der Vorhang oder diese große Eichentür, wo 10 Männer nötig waren zu öffnen, die öffnete sich von selbst, der Vorhang zerriss. Plötzlich wurden Heilige in der Stadt gesehen, das steht alles in der Bibel. Menschen verstorben in der Stadt gesehen und so weiter. Und dann diese Sonnenfinsternis von 3 Stunden. Also, wenn jemand Totenauferstehung nicht erlebt, das Feuer, wie es sich im Tempel nicht entzündet, nicht erlebt, aber die Sonnenfinsternis erlebt jeder. Die ganze Natur. Und dann geschah ein Erdbeben noch dazu. Die Gräber öffneten sich. Und die Toten, die in Christus oder im Glauben gestorben sind. Das waren alles Zeichen. Und dann aus dem Tempel, Flavius beschreibt besser, als wir in der Bibel das haben können. Flavius beschreibt, wie der Geist Gottes aus dem Tempel rausfuhr. Weh, 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 weh. Dieses Weh mit einem Wehgeschrei fuhr, wie ein großes Blasen eines großen Windes, fuhren die Geister, schreibt Flavius, aus dem Tempel heraus. Das gleiche geschah am Pfingsten. Ein Rauschen eines großen Windes dort im oberen Söller auf dem Zionsberg. Und der Heilige Geist blies hinein und sie wurden erfüllt. Und Zungen setzten sich auf 120 Menschen. Das sind alles Zeichen gewesen. Und plötzlich fangen sie an, in Sprachen zu reden, die sie haben nicht gelernt. Und plötzlich verstehen Tausende die Worte, die predigten von den einfachen Jünger Jesu. Das sind Zeichen gewesen. Eine Komprimierung der Herrlichkeit Gottes, der Zeichen Gottes, der Offenbarung Gottes an einer Stelle. In so kurzer Zeit, innerhalb von 60 Tagen. Bist du der Einzige, der nicht weiß, was in Jerusalem geschehen ist? Fragen die Emmaus-Jünger den Herrn selber, als er auferstanden war. Zeichen. Wenn in unserem Leben Zeichen geschehen und, weißt du, Zeichen sind nichts anderes wie Handeln Gottes. Gott erlaubt, dass Dinge passieren, damit wir zu Jesus kommen. Alle Zeichen, die Gott gibt, so wie dieser Verbrecher Kain ein Zeichen von Gott bekam an seiner Stirn, es war Zeichen der Güte und der Liebe Gottes, dass mit dem Mann noch nicht vorbei ist. Dass Gott den Mann nicht aufgegeben hat. Dass Gott ein Zeichen gesetzt hat, unstets und flüchtig sollen deine Tage sein. Du sollst ein Vagabund sein, ein Wanderer, ein Streunender. Und Gott macht ein Zeichen am Kain. Und wenn Gott dich zeichnet in irgendeiner Art und Weise, dann hat er etwas vor. Er will dich eines Tages auszeichnen. Er will dich auszeichnen. Er will etwas mit deinem Leben erreichen. Gott erlaubt also Dinge, dass in unserem Leben passieren. Zeichen. Geburt Jesu, Zeichen. Weißt du, in den Tagen dort in Palästina, als Jesus zur Welt kam, die Engel kommen und sagen, und das habt ihr zum Zeichen, was? Pampers und die Krippe. Ja, steht Windeln und Krippe. Und das habt ihr zum Zeichen. Ein Kind, von einer Jungfrau geboren. Manche denken, die junge Frau, Maria war vielleicht 12 Jahre alt, okay, war sie jung, aber das ist nicht allein. Nein, von einer Jungfrau schwanger. Wissenschaftler haben festgestellt, dass im Sternbild Jungfrau, also nichts mit Tierkreiszeichen heute Abend, im Sternbild der Jungfrau, plötzlich wird die Jungfrau schwanger. Saturn und Jupiter vereinigen sich mittendrin im Bild der Jungfrau und bläht sich auf. Und dann kommen die Weisen, wir haben seinen Stern gesehen. Wo ist der neugeborene König der Juden? Sogar nicht nur, dass die junge Frau Maria, sondern Sternbildjungfrau. Bild eine Konstellation, könnt nachlesen, nachforschen. Bild eine Konstellation, ein Zeichen am Himmel. Es werden Zeichen geschehen an Sonne, Mond und Sternen. Nicht nur an Sonne und Mond, sondern auch an Sterne im Sternbildjungfrau. Wir haben seinen Stern gesehen. Wo ist der neugeborene König der Juden? Jesus von Nazareth oder Jesus, der in Bethlehem geboren ist. Und das habt ihr zum Zeichen. Heute, wenn wir die Endzeit betrachten, Furcht ist auch ein Endzeitzeichen. Wenn ich in der Bibel lese, im Lukas-Evangelium 21, die Leute werden verschmachten vor Furcht und warten der Dinge, die auf der Erde kommen sollen. Zeichen. Angst ist ein Endzeitzeichen. Glaube und Geborgenheit und Sicherheit ist ein Zeichen der Gläubigen. Also wir können entweder das Zeichen der Ungläubigen haben, dass die Menschen sich fürchten und sagen, wir fürchten uns, pass auf, irgendwann kommt ein Komet auf diese Erde zu. Kommt, ist unterwegs schon, können wir sowieso nicht mehr abbremsen. Wissenschaftler haben berechnet, dass der wird kommen. Und Kometen schlagen immer wieder mal ein. Aber was passiert, wenn in einer so dicht bevölkerten Gegend so ein Komet mal einschlägt? Und einer, ein Großer ist unterwegs und jetzt überlegt man sich, da kam es kurze Zeit, was im Internet zu lesen, aber dann hat man aus Panik und Angst, dass die Bevölkerung nicht in Panik verfällt, rausgenommen. Aber die Dinge werden kommen. Ein Stern wird vom Himmel fallen, steht in der Bibel. Und die ganze zivilisierte Welt wird erschüttert werden und wird sie erschrecken. Was werden die Leute machen, wenn so etwas plötzlich zukommt? Das kannst du berechnen. Und man weiß noch nicht, wo es einschlagen wird. Aber es wird kommen. Und die Menschen werden verschmachten. Aber die Gläubigen, weißt du, was die sagen werden? Maranatha, unser Herr kommt. Die Gläubigen werden keine Furcht haben. Die werden Hosianna rufen. Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Das erfüllt sich genau, was der Prophet sowieso gesagt hat. Weißt du, da sehen wir plötzlich die Erfüllung der Worte Gottes. Und das ist ein Zeichen, Gerichtszeichen. Bevor Gott sein Volk rausführt, wird die Welt gerichtet. Die Welt erlebt ihre Zeichen. Ich denke nur, die Ägypter, die hatten da Sonnenfinsternis, die hatten Heuschrecken, die hatten Frösche, die hatten Hagel, die hatten Blut oder Schmutz, verschmutztes Wasser, die hatten alles. Aber dann gab es einen Moment, wo Gott einen Unterschied machte zwischen dem Volk Gottes und den Ägyptern. Und der Tag wird kommen, wo Gott einen Unterschied macht zwischen denen, die Zeichen werden geschehen. Wenn die Apokalypse kommt, kann niemand mehr bremsen, da gibt es keine Bremsen mehr. Da gibt es auch keine Sicherungen mehr. Aber wenn das dann passiert, wenn die Apokalypse geschieht, dann wird Gott einen Unterschied machen. Prophet Malachi sagt, und es wird ein Unterschied sein zwischen denen, die Gott dienen und denen, die Gott nicht dienen. Es wird einen Unterschied geben. Und mittendrin im Gericht, in Altägypten, Altisrael, gab es einen Unterschied. Zeichen. Oder das Blut an der Tür. Das Blut des Lammes war ein Zeichen für den Würgeengel. War ein Zeichen. Und es werden Zeichen geschehen. Weißt du, wir setzen Zeichen als Diener Gottes. Wenn wir an Jesus Christus glauben, setzen wir Zeichen. Und die Zeichen bewirken Wunder. Und Gott hat dem Moses gesagt, Moses, sag den Israeliten, die sollen ein Lamm schlachten im Glauben einfach, weil das Lamm noch nicht da war. Christus ist noch nicht da gewesen, aber sie sollen im Glauben ein Lamm schlachten und das Blut des Lammes nehmen und die Türpfosten beschmieren. Und der Würgeengel wird durch Ägypten gehen und die Erstgeburt der Kinder Gottes und auch der Ägypter, wenn die auch das gemacht hätten und mitgemacht hätten, wären die auch verschont gewesen. Denn Gott ehrt immer den Glauben, egal welche Konfession der hat und welche Sippe oder Rasse er angehört. Spielt keine Rolle. Und die wurden geschont. Denn wir sehen so viel Pöbelvolk später, die mit Israel mitmarschiert sind. Wir sehen so viel Pöbelvolk, die Gott nachher aussortieren musste, Spreu vom Weizen trennen musste, aber die haben mitgemacht. Zeichen. Oder wir haben andere Zeichen. So wichtig, diese Zeichen. Weißt du, es sind dumme Menschen manchmal, es gibt so viele dumme. Und jeden Tag wird einer geboren, es gibt 365 im Jahr. Es gibt so viele dumme Menschen. In Korinth. Da glauben doch die Menschen, die Engel, wenn die im Himmel sind und runter gucken auf die Versammlung, die wissen nicht, was Männlein, Weiblein ist. Weißt du, was Paulus sagt? Er macht einfach ein Zeichen und sagt, hört mal, wenn ihr Probleme habt, dann möchte ich so, dass die Frau, eigentlich gegen die jegliche Sitte, die Frau soll ihr Haupt bedecken. Fertig, kein Problem mehr. Die Männer haben keine Kopfbedeckung, was der Jude ja normalerweise der Jude damals, der traditionelle Jude Kopfbedeckung hatte, aber Paulus hat total anders gemacht. Also die Juden, die Männer, auch wenn sie Juden sind, Mütze runter, die Frauen rauf. Die Frauen sollen sich Hut aufsetzen. Fertig. Und dann wissen die Engel ganz genau, das ist Männlein, das ist Weiblein. Aber das ist nur ein Zeichen für den naiven Glauben. Nur für den dummen Glauben ein Zeichen, als wenn das was ausmachen würde, als wenn Stoff was ausmachen möchte. Aber manchmal hilft es. Manchmal hilft es und Gott sei Dank, wenn es hilft, wir nehmen dieses Zeichen und verwenden dieses Zeichen und setzen dieses Zeichen ein. Der Würgeengel ist vorbeigegangen. Wenn das Blut Jesu Christi in deinem Leben ist, ich denke nur Abendmahl, wenn du es im Glauben nimmst, das ist nur Saft oder Wein, das ist nichts Besonderes, da drin ist so Gewächs des Weinstocks, aber wenn du das Abendmahl nimmst in dem Bewusstsein, es ist das Blut meines Herrn, das ist ein Zeichen. Oder das Brot, das ist meine Medizin, das ist ein Zeichen für Heilung und Gesundheit. Es werden Zeichen geschehen, Zeichen des Glaubens. Die Bibel spricht in Matthäus 24 von den Wehen der Endzeit. Wehen Und das sind die Zeichen. Wenn eine Frau in der Schwangerschaft ist, andere Umstände nennt man das. Und wir sind alle, solange wir hier auf dieser Erde leben, alle in anderen Umständen. Wer ist in anderen Umständen? Wir alle. Unsere Umstände sind nicht normal. Wir sind in andere Umstände. Wir sind in Erwartung, in guter Hoffnung. Wir sind in guter Hoffnung. Wir sind in anderen Umständen. Und dann kommt der Moment der Geburt. Und weißt du, was da passiert? Das Baby noch nicht da. Das Kind noch nicht da. Aber dann kommen diese Wehen. Und die Wehen sind ein Zeichen. Jetzt kommt was. Da ist die Angst da. Jetzt kommt was. Jetzt ist was unterwegs. Und jetzt ganz schnell. Die Wehen kommen immer regelmäßiger, immer in kürzeren Abständen. Das ist ein Zeichen. Jetzt geht es so schnell wie möglich zur Entbindung. Die Hebamme rufen. Und genau das Gleiche, wir sollten auf die Zeichen der Zeit achten. Wenn es sich häuft, wenn es immer regelmäßiger wird, wenn es immer kürzer wird, dann sind wir ganz nah davor. Und die Bibel sagt, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Zeichen. Wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Es ist so wichtig, dass wir bereit sind und die Zeit kennen, auf die Zeit achten. Christus sagt, den Himmel könnt ihr deuten, wenn es morgenrot ist, können die Zeichen des Himmels deuten, können sagen, morgen wird ein schöner Tag oder es wird schneien, jetzt wird es kalt vielleicht werden. Wir können also vom Himmel her, von der Wolkenkonstellation, wir können das Wetter deuten. Aber der Herr sagt, deutet auch die natürlichen, die geistlichen Umstände oder privaten Zeichen, deutet das. Ein Wunder liegt vor der Tür, glaub mir das. Ein Wunder liegt in deinem Leben vor der Tür und du solltest auf die Zeichen achten, was kommt, was passiert. Immer diese regelmäßigen Wehen, immer in die gleiche Richtung, immer häufiger und immer schneller. Bald ist die Geburt da. Und wenn die Geburt nachher da ist, das Wunder da ist, und morgen mache ich mit dem Wunder nachher da, dieses Baby, dann vergisst du die ganzen Wehen, ist alles vorbei, kannst alles ad acta legen, alles vergessen. Dann denkst du nicht mehr daran, das Wunder. Zeichen und Wunder. Und die Zeichen geschehen. Achte auf die Zeichen Gottes in deinem Leben, die Signale, die Alarmzeichen oder die Hinweisschilder Gottes in deinem Leben. Achte darauf. Was wird das Zeichen deiner Wiederkunft sein? Das Zeichen deiner, und das Interessante dabei heißt, da heißt es nicht deiner Wiederkunft, sondern was wird das Zeichen deiner Gegenwart sein? Im Original heißt es Gegenwart, nicht Wiederkunft. Der Herr Jesus kommt nicht wieder, glaub mir das. Der Herr Jesus ist mitten unter uns. Glaubst du das? Durch den Heiligen Geist ist Christus gegenwärtig bei uns alle Tage bis an der Weltende. Also was sind die Zeichen deiner Gegenwart? Wir rechnen immer Zeichen deiner Wiederkunft, weil da irgendjemand sich ausgedacht hat. Nein, die Zeichen deiner Gegenwart. Was sind die Zeichen deiner Gegenwart? Dass der Herr durch die verschlossene Tür kommt. Und dass er da ist im Jüngerkreis. Wo 2 oder 3 sich in meinem Namen versammeln, was heißt das? Da werde ich wiederkommen. Oder erscheinen vielleicht. Nein, ich bin mitten unter euch. Die Zeichen seiner Wiederkunft. Vielleicht musst du deine Theologie ein bisschen umschreiben. Krankenheilung war in den Tagen Jesu ein Zeichen der Gegenwart Gottes. Befreiungen war ein Zeichen der Gegenwart Gottes. Dämonenaustreibungen, die Jesus vollzogen hat, war ein Zeichen, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Also Wunderzeichen, Krankenheilungen, die Verkündigung in Vollmacht des Wortes Gottes, große Erkenntnis über das Wort Gottes, sind alles Endzeitzeichen oder Zeichen seiner Gegenwart. Finde die Zeichen Jesu, die Zeichen Gottes in deinem Leben. Finde sie mal, entdecke sie. Begreife, wie Gott arbeitet. Gott zerbricht und er verbindet und er heilt. Das ist, wie Gott arbeitet. Gott zerbricht. Oder wie Hiob sagt, der Herr hat's genommen, der Herr hat's gegeben, der Name des Herrn sei gepriesen. Und der Hiob hat geglaubt, er kennt Gott. Und du glaubst, du kennst Gott. Aber du musst auch vielleicht wie dieser Hiob einmal sagen, oh, bisher habe ich nur von Hören und Sagen dich vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Nun hat mein Auge dich gesehen. Viele kennen nur einen theoretischen Gott, so einen philosophischen Heiland, einen Heiland aus dem Buch. Aber der andere, der lebendige Heiland, ist anders. Zeichen, Zeichen des Niedergangs und Zeichen des Aufstiegs. Sonne geht unter, du weißt also, wenn die Sonne untergeht, und das ist das Normale vom Normalen, die Sonne geht unter, es wird Abend. es wird Nacht. Und bevor Gott einen neuen Tag schuf und machte, war zuerst einmal Nacht, Dunkelheit und Finsternis. Nacht. Aus Abend und Morgen wurde der zweite Tag. Bevor das groß gelobte sowjetische Reich unter Gorbatschow unterging, gab es etwas Schreckliches. Tschernobyl, diesen Super-GAU. Ohne Gott, bisher alles ohne Gott, ohne Gott. Wir brauchen Gott nicht, Atheismus. Aber dann, als die Hubschrauber die Sandsäcke abwarfen über den schmelzenden Reaktorkern, haben sie gebetet, zum ersten Mal, die Zeitung hat geschrieben, Gott helfe uns. Gott helfe uns, Gott möge uns helfen. Tschernobyl, das war ein Zeichen. Tschernobyl war ein Zeichen. Ein Imperium geht zu Ende, ein Reich geht zu Ende. Und Gott setzt Zeichen, stößt die Mächtigen von ihren Thronen, von ihrem Stolz. Und weißt du, Tschernobyl, das war schon ein Super-GAU. Ich habe sogar ein Traktat darüber geschrieben und verteilt damals in den Tagen. Ich habe einfach genützt die Zeit. Und gesagt, guck mal, Sodom und Gomorra, das war nur ein Klacks. Das war nur ein Klacks im Vergleich zu dem, was Tschernobyl war. Dass man 1000 Kilometer weiter noch die Strahlung hatte. Aber Gott hat ein Zeichen gesetzt. Da waren die Marienschwestern in Darmstadt. Darmstadt hat die größte radioaktive Verseuchung gehabt in der Zeit unter Tschernobyl. Und die Marienschwestern in Darmstadt, das sind so Diakonissinnen, sowie Ordensleute, für die es nicht kennen, die Kanaan, da ihr gelobtes Land, die haben ahnungsweise, Gott hat ihnen plötzlich ins Herz gegeben, die sollen um ihr Kanaan herumgehen und Gott loben und preisen, jeden Morgen und jeden Abend. Einfach so Marschgebet wie die Kinder Israel um Jericho. Keine Ahnung, damals in der Zeit, was da passierte. Und natürlich in ihrem Garten, in dem Gemüsegarten haben sie Salat gepflanzt. Und die Leute in Darmstadt haben gesagt, also um Himmels Willen, ihr dürft diesen Salat nicht essen, ist radioaktiv verseucht. Und Darmstadt hatte die höchste Radioaktivität oder Verseuchung. So weit ist es gekommen, durch die Winde. Und weißt du, Zeichen, dass gerade ein Nordwind kam und dass diese ganzen radioaktive Strahlung, die riecht man nicht und schmeckt man nicht und so weiter, bis nach Deutschland in unser Lande getragen hat. Und natürlich die Marienschwestern, arme Schwestern, wie sie so alt sind, haben ihre Salatköpfe genommen und sind dann zu der Messungsstelle in die Stadt gegangen, was die Stadt eingerichtet hat. Und sie hatten die niedrigste radioaktive Strahlung in ganz Deutschland. Aber Darmstadt hat die höchste gehabt. Also Gott macht einen Unterschied mitten im Gericht. Und Gott legt es ins Herz und vielleicht musst du manchmal etwas ganz Verrücktes tun, dass du einfach mal plötzlich aus dem heiteren Himmel nach der Gebetsstunde, du musst dreimal ums Haus marschieren und den Namen des Herrn preisen und weißt nicht warum. Zeichen setzen. Und das sind Zeichen. Gott lässt Jerichos Mauern einstürzen, nicht durch Waffen und Heer und Kraft und Gewalt, sondern durch ein Zeichen des Gehorsams, ein Zeichen des Glaubens, in dem die Geschwister da um die Stadt Jericho marschieren. Zeichen. Zeichen in der unsichtbaren Welt. Und diese ahnungslosen Schwestern, Marienschwestern damals, die haben nichts anderes getan, als einfach der inneren Stimme gehorcht und sind um ihr Ländle rummarschiert und dann, Gott hat einen Unterschied gemacht, am Gemüse sogar. Und wenn Gott am Gemüse Unterschied macht, macht Gott am Menschen erst recht Unterschied. Glaubst du das? Zeichen! Zeichen für die ungläubigen Menschen. Und die konnten ihr Salat genießen. Halleluja. Die konnten ihr Salat genießen. Erlebe das übernatürliche Eingreifen Gottes durch solche Zeichen. Wir werden manchmal verunsichert. Was ist Zungensprache? Für wen ist die Zungensprache ein Zeichen? Für die Gläubigen? Meine Bibel steht es nicht. Für die Ungläubigen. Ein Zeichen für die Ungläubigen. Das Reden in Sprachen ist ein Zeichen für die Ungläubigen. Krankenheilung, für wen ist das ein Zeichen? Für die Gläubigen oder für die Ungläubigen? Für die Ungläubigen. Dämonenaustreibung, für wen ist das ein Zeichen? Für die Gläubigen oder Ungläubigen? Ich werde morgen etwas sagen, was vielleicht dein Leben erschüttern wird. Weißt du, wenn die Zeichen da sind, die Wunder da sind, gibt es noch eine dritte Stufe von dem Zeichen und Wunder. Und was kommt dann? Die dritte Stufe. Dann kommt nichts mehr. Weißt du, was das ist? Dann wandern wir im Glauben und nicht mehr im Schauen. Dann brauchst du kein Wunder mehr. Dann brauchst du kein Zeichen mehr. Und Zeichen und Wunder sind notwendig als Voraussetzung, dass wir zu der Situation in einem Level, auf eine Ebene kommen, wo wir keine Zeichen und Wunder mehr brauchen. Ganz am Anfang der Apostelgeschichte, in den ersten 2, 3 Kapiteln, da sind 7 Zeichen und Wunder passiert. 7 Wunder. Und dann, wo sind die Zeichen bei Paulus, beim Timotheus, bei Petrus später geworden? liest ihr nichts mehr. Dann fahren wir fort in der Herrlichkeit Gottes. Dann fahren wir fort in der Herrlichkeit Gottes. Zeichen sind nichts anderes als als Einstieg. Wenn der Durchbruch einmal da ist, dann hören die Zeichen und Wunder auf, dann schwebst du, weißt? Da wirst du getragen von der Herrlichkeit Gottes. Dann lebst du in einer anderen Dimension. Und das ist auch mein Thema, so ein bisschen Leben in einer anderen Dimension, dass du das nicht mehr brauchst. Dann brauchst du die Zeichen nicht mehr. Du achtest auf die Zeichen nicht mehr, weil du schon viel höher stehst. Schaust du nach, die Kreuzung ist da unten. Weißt du, wenn du in der Luft oben bist, wenn du mal abgehoben bist, und das ist, was ich möchte, dass der Heilige Geist es fertig bringt, dass wir auf einer ganz neuen Ebene stehen. Auf der Ebene des Geistes. Auf der Ebene der Herrlichkeit. Auf der Ebene der Gegenwart Gottes. Eine ganz andere Ebene. Zeichen und Wunder. Dann kannst du dein Schweißtuch den anderen geben, die brauchen's. Und ich wünsche, dass wir anfangen, unsere Taschentücher zu verteilen. Unser Schweißtücher. Die anderen brauchen das, aber du brauchst es nicht mehr. Du brauchst es nicht mehr. Du bist mit dem Herrn so verbunden, so vereint, so verquickt, so vernetzt. Du lebst ganz anders. Und es gibt ein anderes Leben. Ein erfülltes Leben. In Matthäus 15, 23 ist etwas ganz Interessantes. Zeichen. Zeichen. Du solltest auf die Zeichen achten. Da ist die Frau, die bettelt und ringt und Jesus sagt, sagt gar nichts. Da heißt es, aber er antwortete ihr nicht ein Wort. Schrecklich. Der Heiland. Ein Zeichen ist das. Aber er antwortete ihr kein Wort. Ein Zeichen. Stell dir mal sowas vor, du kommst zum Heiland, kniest dich hin, bettelst und heulst und flänst und machst und bringst Opfer und alles und der Heiland antwortet dir kein einziges Wort. Was würdest du sagen? Danke, Heiland. Ich bin eigentlich erstaunt hier über das Schweigen Jesu. Und er antwortet dir nicht ein Wort. Eine Stille. Eine Stille, wenn Gott nicht antwortet, ist auch ein Zeichen. Was machst du jetzt? Drehst du jetzt durch? Rennst du zum Heilpraktiker? Gehst du zum Teufel? Was machst du jetzt? Weißt du, manchmal sind wir so an einem Nullpunkt angekommen. Wie geht's jetzt weiter, wenn Jesus nicht antwortet? Und er antwortete ihr nichts. Keine Reaktion. Dieses Schweigen bringt mich zum Nachdenken hier. Er tröstet die Frau nicht und sagt, Frau, macht nichts. Es wird schon gut werden. Nein, gar nichts. Überhaupt nichts. Und dann sagt er, als die Frau nicht aufhört und das Schweigen durchbricht und sagt, ja Herr, du hast recht. Es ist nicht gut, dass man Kindern das Brot wegnimmt und den Hunden vorwirft. Dann durchbricht die Frau das Schweigen und sagt, ja, und hört mal, was dann Jesus sagt. Solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden, wie diese Frau da hatte. Solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Das Schweigen ist manchmal nötig. Was machst du, wenn Gott nicht antwortet? Dennoch, ja Herr, du hast recht, stimmt, ist alles in Ordnung. Behalt dein Recht, aber auch die Hündlein leben von den Brosamen, die von des Herrn Tisch fallen. Ja, aber die lässt sich nicht unterkriegen. Und es ist ein Zeichen von einem wahren Gläubigen, der lässt sich nicht unterkriegen. Komm ich um, so komm ich um, es ist egal, ich gehe jetzt durch. Er hätte hier machen sollen. Dieses Dennoch, diese Frau lässt sich nicht unterkriegen, ist ein Zeichen. Deine Sturheit kann ein Zeichen für den Himmel sein. Und manchmal benutzt Gott Dickköpfe. Und wir sind manchmal zu weiche Eier sind wir. Weich gekocht. Ja. Oh, das ist nicht der Wille Gottes. Probieren wir mal so. Nein, wir sollten uns festlegen. Und heute Abend möchte ich motivieren. Leg dich fest, setz ein Zeichen, ein Signal und markier und sag bis hierher und nicht weiter. Und von hier aus gehe ich jetzt diese Richtung. Und du bist richtig, wenn du dich festlegst. Und Gott geht mit dir, wenn du dich festlegst. Und so viele Menschen haben sich nicht festgelegt in ihrem Leben. Ja, wie Gott mich führt. Gott führt dich nicht. Du musst selber gehen. Gott hat dir Verstand gegeben. Gott korrigiert dich, wenn du falschen Weg gehst. Erforsche mich, Gott, und erfahre, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Korrigiere mich, wenn es nötig ist. Aber gehen muss ich, und ich muss sagen, dort möchte ich hin. Gott, helfe mir dazu. Oder so Gott will und wir leben. Aber wir müssen festlegen, Zeichen setzen, dass wir hingehen und was mieten. Zeichen setzen. Und ich werde es nicht vergessen, es war für mich ein gutes Omen. Und ich gehe nach diesen Zeichen, ist so wichtig. Weißt du, ich gehe nicht nach Vogelgeschrei. Oder wie Kaffeesatz ist, oder wie das Blei sich krümelt. Nein, aber du warst dabei. Während ich in Frankfurt Oder sitze und meinen Kugelschreiber ansetze für die Unterschrift für den Mietsvertrag, klingelt das Handy. Und dann sagt, da ist ein Herr am Telefon und sagt, wann fangen Sie in Frankfurt Oder mit der Gemeinde an? Und ich habe noch gar nicht groß angekündigt, nur im Kontakt hier bei uns mal geschrieben. Und das hat sich schon rumgesprochen. Und das war für mich ein Zeichen, das ist ein gutes Zeichen. Weißt du, ich habe immer auf die Zeichen gewartet und wir brauchen Zeichen. Und wir sollten nicht losgehen, wenn wir nicht die Zeichen haben. Du solltest nichts tun ohne die Zeichen Gottes in deinem Leben. Ich denke nur an Gideon. Gideon ist von Gott berufen worden. Was macht der arme Bursche? Ja, Gott, ja, deine biblischen Worte, die herrlichen Verheißungen und der Heilige Geist und die Engel Gottes, das mag alles in Ordnung sein. Aber ich bin der Kleinste, ich bin der Ärmste, der Schwächste. Niemand hört auf mich, niemand versteht mich und niemand kümmert sich um mich. Ich soll Israel in die Schlacht gegen die Midianiter führen? Unmöglich. Dann nimmt er sein Fell und legt aus. Und sein Vlies, nennt man sowas Vlies auslegen, legt er aus. Das muss so und so sein. Also außen alles nass, innen trocken. Gut, passiert. Genau wie er gebetet hat, ist passiert. Das Zeichen ist eingetroffen, wie er sich gebeten hat. Die Zeichen kommen, dein Glaube wird bestätigt und du solltest viel öfters dein Vlies auslegen, mindestens dreimal. Einmal könnte falsch sein, einmal könnte der Teufel nachhelfen. Aber dann das dritte Mal, das zweite Mal. Jetzt ist, weißt du, naja, ist rationell denken, logisch denken. Und dann das machen wir jetzt andersrum, lieber Gott. Morgen. Ich verstehe vieles. Als ich jetzt in Pakistan war, habe ich zum ersten Mal verstanden, was da los ist. Wieso der Gideon so beten konnte. In Pakistan, ich bin auf der Straße, als ich abends, morgens 4 Uhr zum Flughafen fahre, dachte ich, Glatteis ist draußen. Die Straßen, alles nass. Das Wasser läuft, als wenn man bei uns geschüttet hätte. Dort regnet es halbes Jahr, dreiviertel Jahr regnet es nicht. Da wird die Erde mit Tau befeuchtet. Habe ich sowas noch nicht gewusst, noch nicht erlebt. Pakistan, heiliges Land. So, ich kann mir das vorstellen. Und jetzt kann ich mir vorstellen, alles ist pitschnass. Aber, lieber Gott, jetzt machen wir einen anderen Deal. Jetzt, ich lege das Fell hin. Hier nass und überall trocken. Und Gott macht mit. Gott lässt es geschehen. Aber dann sagt er, ich glaub's immer noch nicht. Und du sollst nicht gutgläubig sein, sondern gottgläubig. Nicht gutgläubig, gottgläubig sein. Und er ist gottgläubig und sagt, jetzt muss ich zuerst mal noch spionieren. Ich gehe ins Lager der Feinde und horch mal, was die dort erzählen, ob die auch das glauben, was ich glaube. Und dann erzählen sie von dem Gerstenbrot des Gideon. Und erzählen den Traum. 1, 2, 3. Alle haben so ähnliche Träume vom Gerstenbrot des Gideon. Also diesen runden Wald, groß Brotleib, was alles niederwalzt. Und dann wusste er, das ist ein gutes Omen, ein gutes Zeichen. Ich gehe. Und wenn du ein Zeichen hast, egal von was und egal wo, egal wie, können große Dinge mit dir passieren. Alexander der Große wäre niemals Alexander der Große geworden. Er wäre nie das geworden, was er geworden ist, wenn er nicht nach Delphi gegangen wäre und ein paar Weiblein ihm gesagt hätten, das ist einer, da kommt einer, der wird die Welt erobern. Dem liegt die Welt zu Füßen. Und das hat jemand gehört und das wurde über Alexander geweissagt. Und diese Weissagung hat den Mann zu einem Welteroberer gemacht. Du brauchst eine Prophetie. Du brauchst eine Weissagung. Und deshalb sagt die Bibel, erwecke die Gabe, die in dir gelegt worden ist, durch die Handauflegung. Wenn schon Delphi-Botschaften und Delphi-Weissagungen so eine gewaltige Kraft haben, aus einem einfachen Landbub einen Welteroberer zu machen, wie viel mehr unter der Salbung des Heiligen Geistes gesprochene Worte. Erwecke die Gabe, die in dir hineingelegt worden ist. Vielleicht ein Zeichen. Während der Taufe, während der Prophetie, während irgendein Gottesdienst, Altarruf, wurde irgendwas geweissagt. Ein Wort Gottes. dieses Zeichen, wo Gott dir vielleicht gesagt hat. Denk nur an die Frau Stadler. Als kleines Mädchen, 15-Jährige, war sie schon so kränklich, dass sie bald sterben sollte. Sie sollte gar nicht leben, war so kränklich. Aber die Tante, die Kinderstundentante oder Jugendstundentante, die sagte, Kind, du wirst geheilt werden. Das ist kein großes Wort Gottes, oder nicht? Kind, du wirst geheilt werden. Die Frau hat sich über 20 Jahre daran festgehalten. Und dann kam Pastor Matudis, hat mit ihr gebetet und die wurde geheilt. Nach 25 Jahren. Sie hat sich an das Wort Gottes, an die Prophetie sich festgehalten. Kind, du wirst geheilt werden. Und wer nicht mit ihr betet, plötzlich geht es ihr auf und plötzlich sage ich die Worte, Kind, du wirst geheilt werden. Und dann, während ich die Worte sage, Kind, du bist geheilt worden, wacht ihr auf, wacht ihr Unterbewusstsein auf, wacht ihr Geist auf, wacht ihr Leben auf. Das habe ich schon gehört. Das hat die Tante mir damals vor 25 Jahren gesagt. Kind, du wirst geheilt. Plötzlich deckt sich das. Plötzlich erfüllt sich das. Ein Zeichen. Zeichen, man braucht mehrere Zeichen, damit sie die Wunder passieren und sich erfüllen können. Ja, Herr. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Viele geben viel zu früh auf. Ich habe mal ein Bild bekommen von Gott. Nicht für mich, für jemand anders, Gott sei Dank. Aber dieses Bild war so... Ich glaube, jemand sitzt hier, diese Person, wo ich dieses Bild bekommen habe. Gott möge segnen. Aber dieses Bild, die Botschaft in diesem Bild war ganz einfach. Ich umschreibe das jetzt, damit niemand das angesprochen fühlt. Ich umschreibe das ja nur. Da ist ein Haus mit 100 Stockwerke. Und diese Person ist schon so hoch gestiegen, 96. Stockwerk und pustet, mit letzter Kraft geht sie hoch. Gott zeigt mir dieses Bild. 96. Stockwerk, 97. Stockwerk. Beim 98. Stockwerk sagt diese Person, ich kann nicht mehr, ich gehe zurück, ich gehe rückwärts, ich gehe nach Hause, ich schaffe das nicht mehr. Und diese Person hat vor dem Ziel, genau ein Stockwerk vor dem Ziel aufgegeben und ist runtergegangen. Und hat sich gewundert, dass nichts passiert ist. Wir geben kurz nur noch eine Meile, nur noch einen Schritt und wir wären am Ziel. Und Gott hat mir gezeigt, kurz vor dem Ziel gibt diese Person auf. Und wenn ich das Leben dieser Person heute ein bisschen anschaue, dann ist es auch so. Die Person hat sich kurz vor dem Ziel, kurz vor dem Durchbruch, kurz vor der Herrlichkeit Gottes aufgegeben. Und jetzt nochmals, und jetzt gehst du runter, jetzt wiederum 100 Stockwerke hochsteigen. Wieder von vorne. Wie oft möchtest du da Anlauf nehmen? So viele nehmen immer wieder Anlauf und kommen nicht hoch. Gott möge uns helfen und Gott möge uns segnen, nicht aufzugeben, kurz vor dem Ziel. Bevor Gott etwas tut, erleben wir die Nacht, erleben wir die Dunkelheit. Kurz bevor Gott etwas tut, erleben wir Niedrigkeit und Traurigkeit. Kurz bevor Gott etwas tut, erleben wir Verlassenheit und erleben wir das Negative. Bevor wir die Herrlichkeit Gottes erleben, erleben wir die Macht des Bösen, und zwar in vollster Ausführung. Die Macht des Bösen. Der Löwe brüllt. Wir werden geschockt, unser Herz wird erschreckt, wir sitzen fest. Es geht gar nichts mehr. Bevor das Wunder passiert, bevor Gott handelt, jetzt halte ich fest, was ich sage, was Gott mir gezeigt hat, was ich euch sagen sollte. Bevor Gott handelt, handelt der Teufel. Gott erlaubt, dass der Teufel zuerst was tun darf. Er darf zuerst die Karten auf den Tisch legen. Er darf zuerst die Steinchen setzen. Er darf zuerst den ersten Zug machen. Gott erlaubt es. Bevor Gott segnet, nimmt der Teufel das weg, was du hast. Bevor Gott segnet, verlierst du das, was du noch hast. Bevor Gott Großes tut, erleben wir die volle Macht der Hölle. Satan schlägt mich mit Fäusten, sagt der liebe Paulus. Erleben wir genau das Gegenteil. Kein Amen, kein Halleluja, kein Lobdank und kein nichts. Ist okay. Gottes Handeln gehen Zeichen voraus, und zwar die negativen Zeichen zuerst einmal. Ob das glaubst oder nicht. Zuerst die Wehen. Zuerst das Chaos, bevor es Kosmos gibt. Zuerst die Niederlage, bevor es den Sieg gibt. Kreuz und Golgatha, denk dran. Wir müssen zuerst wissen, zuerst der Riese, der unüberwindbare, mächtige, zuerst die Probleme, zuerst die Krankheit, zuerst die Dämonen, zuerst die Angst ist da, zuerst das Negative. Also der Hintergrund, bevor Gott malt und arbeitet, der Mangel, der Unglaube. Zuerst geschieht etwas Erschütterndes, etwas Niederwerfendes, das Kreuz, die Angriffe. Zuerst diese Konturen. Warum das so ist? Ich sagte ganz einfach, das musst du verstehen, weil der Teufel uns näher ist als Gott. Kein Amen? Die meisten, die denken immer, Gott ist so nah. Der Teufel ist der Fürst dieser Welt. Er ist der Herr dieser Erde. Er ist der König dieses Planeten. Die Erde gehört dem Teufel, das ist sein Reich. Und da konnte Jesus anbieten, ich biete dir alle Reiche dieser Welt, das kann ich dir geben. Und Jesus hat ihm nicht widersprochen. Der Teufel ist näher als der liebe Gott. Deshalb erlaubt Gott, dass der Teufel dir zuerst das Angebot macht. Zuerst dich als erstes mal angreift und versucht. Zuerst ist das Sichtbare, bevor das Unsichtbare kommt. Zuerst ist das Menschliche, bevor das Göttliche geschieht. Zuerst ist das Irdische, bevor das Himmlische eintritt. Erst nach den negativen Zeichen gibt es Wunder. Halleluja. Erst nach den negativen Zeichen gibt es die Wunder, die du brauchst. Es gibt kein Wunder ohne vorhergehenden Zeichen. Und zwar zuerst mal diese negativen Zeichen. Ohne der Ankündigung. Ohne der Nacht. Bevor das Große geschieht, bäumt sich die Hölle noch einmal mächtig auf. Tobt die Unterwelt. Und Gott baut sein Reich auf die Unterwelt. Warum? Weil alles muss unter die Füße Jesu gelegt werden. Das Fundament, worauf Gott sein Reich baut, ist die Unterwelt. Darauf baut Gott sein Reich. Und er legt Satan unter eure Füße. Da fängt das Reich Gottes an. Wenn Satan unter unsere Füße ist, die Krankheit unter unsere Füße ist, Probleme unter unsere Füße sind, darauf baut der Herr sein Reich. Und alles muss ihm untertänig sein, sagt der Liederdichter. Alles. Und das muss zuerst passieren. Nicht erst hinterher. Zuerst. Zuerst muss das alles geschehen. Zuerst der Riese, zuerst das Sichtbare, zuerst all diese Dinge, die geschehen sollen. Und dann, wer da überwindet. Zuerst Kampf und dann Sieg. Zuerst Kampf und dann Sieg. Der wird das alles ererben, wer da überwindet. Bevor Gott etwas tut, bricht zuerst alles mal zusammen. Bevor Gott uns in das verheißene Land kommen lässt, bringt er uns in die Wüste. Ja, das ist der Gottesweg. Zuerst ist die Wüste, zuerst ist der Mangel, zuerst die Leere und dann die Herrlichkeit. Zeichen und Wunder sind nicht das Gleiche, aber Zeichen gehen voraus den Wundern. Wehen sind Zeichen, dass jetzt was Neues sich anbahnt. Wehen sind solche Zeichen, jetzt kommt etwas Neues. Die inneren Kämpfe, da wird Wiedergeburt zustande kommen. In Zeichen und Wundern erkennt man das Handeln Gottes. Zeichen sind solche Signale. Jetzt passiert was. Jetzt ist Gott auf dem Plan. Wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, was sagt uns die Bibel? Wenn diese Zeichen anfangen zu geschehen, liest ihr nicht die Bibel? Habt ihr keine Ahnung, was in der Bibel steht? Dann erhebet eure Häupter, denn eure Erlösung naht sich. Nicht, wenn es geschehen ist, wenn es anfängt zu geschehen. Wenn diese Zeichen aufbrechen, Kriegs- und Kriegsgeschrei, Hungersnot, Erdbeben, Zeichen an Sonne, Mond und Sterne, wenn das alles anfängt zu geschehen, wenn alles drunter und drüber geht, Verfolgung, falsche Propheten, Verführung, etc., 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 dann solltest du nicht Vogel-Strauß-Politik betreiben, sondern nach oben schauen, denn meine Erlösung naht sich, das Wunder liegt vor der Tür. Wenn das Finanzamt kommt, wenn die Rechnungen kommen, wenn der Gerichtsvollzieher kommt, wenn alles zusammenkommt auf einmal, ist am allerbesten, ist alles schnell in einem Abwasch erledigt. Ja, alles auf einmal. Das ist das Beste. Das ist wirklich das Beste. Herr, lass mich sterben. Alles auf einmal. Wenn wir gestorben sind, können wir erst auferstehen. Vorher gibt es keine Auferstehung. Ohne Tod gibt es keine Auferstehung. Und was kommt nach der Auferstehung? Nichts mehr. Kommt das Leben in Herrlichkeit. Das Leben in die Fülle. Deshalb habe ich gesagt, Zeichen und Wunder. Zuerst das Kreuz, dann das Wunder der Auferstehung. Kreuz ist kein Wunder. Am Kreuz, das ist ein menschlicher Akt. Es ist ein Zeichen. Aber die Auferstehung ist ein Wunder. Das kann kein Mensch tun. Kein Mensch kann dieses Wunder tun. Und Wunder ist so etwas wie Auferstehung. Dass der Gerechte seines Glaubens lebt. Dass er sagt, dennoch. Und geht weiter. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist dieses Dennoch-Glauben. Und nach dem, was kommt nach dem? Da sind wir am Sonntagabend in Frankfurt-Oder. Dieses Fühl dich gut. dann fühlst du dich gut. Dann fliegst du. Bevor ein Flugzeug abhebt, zuerst rumpelt und dann hörst du noch ein paar Stöße und dann, nachher ist alles ruhig. Nachher ist alles ruhig. Nachher fliegst du. Und so ist auch geistlich. Nachher fliegen wir mit dem Herrn. Zeichen sind Hinweise aus der anderen Welt. Und zwar radikal aus der Welt der Dämonie, der Hölle, der Unterwelt und auch gleichzeitig Zeichen Gottes, dass Gott was vorhat. Sind Ankündigungen, sind Botschaften. Hier bahnt sich was an. Etwas Neues kommt. Wenn der Teufel weiß, hier wird Gott was Großes tun. Weißt du, was er machen wird? Er wird mit allen Mitteln versuchen zu verhindern. Du sollst die Person nicht bekommen, nicht kennenlernen, nicht begegnen, die Arbeitsstelle nicht kriegen. Du sollst nicht in die Gemeinde kommen. Er wird alles versuchen, alles dran setzen, damit du dass du überhaupt nicht dahin kommst, da wo Gott dich haben möchte. Denn du könntest gesegnet werden. Du könntest geheilt werden. Du könntest befreit werden. Mit dir könnte ein Wunder passieren. Er versucht dich abzuhalten. Versucht dich zu erschrecken, versucht dich zu entmutigen, versucht dich zum Verzweifeln so weit zu bringen, dass du verzweifelst. Aber was macht die Bibel? Was machen die Menschen des Glaubens? Die setzen auch Zeichen. Und ein Zeichen des Glaubens ist Kühnheit. Ein Zeichen des Glaubens ist, wir rühmen uns der Trübsale. Wir haben Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, wer hat Schwierigkeiten bis hier? Danke, Gott segne euch. Ich schaue nicht hin. Schwierigkeiten bis hier. Aber weißt du, was in der Bibel ist? Paulus sagt, wir rühmen uns der Trübsale. Und weißt du, was mit Paulus war? Satan schlägt mich mit Fäusten. Hast du auch schon sowas gekriegt? Er lebt immer noch. Du dürftest gar nicht leben. Satan schlägt mich mit Fäusten. Wir werden angegangen, und zwar in verschiedenster Art und Weise. Wen Gott ganz hoch nach oben bringen will, wenn Gott Geschichte machen möchte, und du möchtest so History Maker sein. Wenn Gott groß und mächtig gebrauchen möchte, der wird geschüttelt. Satan begehrt euer. Steht in der Bibel. Satan begehrt euer. Satan greift an, denn er weiß, der könnte die Hölle plündern und den Himmel bevölkern. Der könnte, Saul von Tarsus. Ach, wie wurde der Mann? Der Mann wurde in die falsche Richtung geleitet. Der wurde zum Verfolger der Gemeinde. Der wurde missbraucht. Bevor Gott dich gebraucht, wirst du vom Teufel missbraucht. Von der Welt missbraucht. Von den Menschen missbraucht. Bevor Gott dich gebraucht. Missbraucht. Ich weiß nicht, ob du es verstehst. Ob du mit mir, weißt du, ich habe euch gesagt, ich denke nicht mehr an Sündenvergebung. Die ist schon so weit zurück. Das ist in 5 Minuten passiert. Die Taufe ging auch so schnell vorbei. Am liebsten würde ich mich jede Woche taufen lassen. Aber das ging so schnell alles vorbei. Schlimm. Ich fahre fort. Und ich möchte euch Mut machen. Lasst uns fortfahren im Glauben. Fortfahren im Glauben. Lasst uns nicht stehen an irgendwelchen Dingen. Zeichen der Zeit erkennen. Gläubige Menschen, wenn wir richtig mit dem Herrn wandeln, gläubige Menschen, die machen Zeichen. History Maker sind es. Es ist interessant, das erste Mal, wo Gott ein Zeichen machte, ist Moses. Moses hat Zeichen gebraucht, weil Moses ungläubig war. Noah und Henoch, die haben kein Zeichen gebraucht. Abraham hat kein Zeichen gebraucht. Sie folgten Gott. Abraham glaubte Gott, Noah glaubte Gott, Henoch glaubte Gott. Aber der Moses glaubte Gott nicht, hat Gott widersprochen. 6-mal hat er gegen Gott gemault. 6-mal. Ja, Gott, ich habe eine schwere Zunge, kann nicht dies und kann dies nicht und kann dies nicht. Und Gott hat ein Zeichen gemacht mit seinem Aussatz. Noch ein paar andere so Zeichen. Aaron, komm dir entgegen und das wird dein Mund sein und so weiter. Zeichen, Gott hat ein Zeichen. Moses war der Erste, der so ein Zeichen erlebt, weil er Gott nicht geglaubt hat. Der Mensch, der Gott glaubt, der macht Zeichen, der baut die Arche. Und dem gibt Gott Zeichen, den Regenbogen. Wie beim Noah. Gott gibt ein Zeichen, den Regenbogen. Wer Gott glaubt, wer Gott folgt, Abraham, hat ein Zeichen bekommen, die Beschneidung. So, Gott gab Zeichen und Gott gab Israel Zeichen. Und wenn Gott jemand gezeichnet hat, der ist für den Rest seines Lebens gezeichnet. Israel sollte den Sabbat als ewiges Zeichen haben. Das ist nur für die Juden, für die Israel, nichts für uns. Beschneidung, ein ewiges Zeichen für Israel, nichts für uns. Aber ewiges Zeichen, für uns ist ein ewiges Zeichen die Taufe. Die Taufe ist ein ewiges Zeichen. Die Sündenvergebung ist ein Zeichen. Heilsgewissheit ist ein Zeichen. Geistestaufe ist ein Zeichen. Ist ein Pfand, das wir haben. Angelt für die Ewigkeit, ein Zeichen. Bist du nicht schon mal in Sünde gefallen? Weißt du, wenn ich mal in Sünde falle, ich sage es euch, was ich mache. Jeder fällt mal in Sünde. Jeder macht mal Fehler und sonst was. Weißt du, was ich probiere? Ob ich noch in Zungen beten kann. Ich teste meinen Glauben. Herr, kann ich noch in Sprachen beten? Hast du deinen Geist mir weggenommen? Ich weiß, wie furchtbar es ist, wenn Gott seinen Geist wegnimmt. Ich denke an David. Der betet, Herr, nimm deinen Geist nicht von mir. Und das tröstet mich so, dass ich immer noch den Herrn loben und preisen kann, obwohl ich weiß, war es nicht richtig, war es nicht okay. Aber ich kann dennoch in Sprachen Gott loben und preisen. Der Heilige Geist wird bei euch bleiben, ewiglich, ewiglich, ewiglich. Was das ist, weiß ich nicht. Kann dir mal philosophisch, theologisch deuten, aber habe keine Zeit dazu. Zeichen. Johannes der Täufer hat keine Zeichen gebraucht, keine Zeichen gewirkt, weil er selbst ein Zeichen war, im Mutterleib erfüllt mit dem Heiligen Geist. Johannes hat selbst die Taufe ein Zeichen, dass Jesus gesagt hat, sag mir mal den Pharisäern gegenüber, war die Taufe des Johannes von Gott oder von Menschen? Johannes war selbst ein Zeichen, und jemand, der wirklich mit Gott erfüllt ist, lebt zeichenhaft. Setzt Zeichen, und überall, wo er hingeht, markiert er die Erde, begrenzt und formt seine Umwelt. Setzt Zeichen. Der braucht keine Zeichen mehr, sondern lebt zeichenhaft. Natürlich, jetzt kommt die Krise, kommt der Teufel. Und jetzt sitzt er im Gefängnis. Johannes der Täufer sitzt im Gefängnis. Und wie tröstet ihn der Heiland? Sagt dem Johannes, genauso wie bei dieser Frau, und er sagte ihnen kein Wort. Oder ihr kein Wort. Wie tröstet Jesus den armen Johannes im Gefängnis? Erzähl, was ihr seht. Kranke werden geheilt, Dämonen fahren aus, Tote stehen auf, Arme wird das Evangelium gepredigt und so weiter. Zeichen des Messias sind da. Und Johannes hat keinen Kommentar mehr gebraucht. Er wusste, er ist es. Er ist es. Aber weißt du, der Teufel kommt, wenn du so ein Mensch bist wie Johannes der Täufer, erfüllt vom Heiligen Geist schon im Mutterleib. Ich weiß nicht, wie viele von uns das erlebt haben. Vom Mutterleib im Heiligen Geist erfüllt. Die meisten haben sich erst jetzt bekehrt. Erst kürzlich sich bekehrt. Aber dieser Johannes hat die Gnade gehabt. Als Mutter Maria kommt, beginnt er zu hüpfen vor Freude. Die Salbung kommt auf ihn. Und er wird ein Prophet Gottes. Zeichen. Manche Menschen sind zeichenhaft, gezeichnet von Gott. Du musst den biblischen Prinzipien folgen. Und die biblischen Prinzipien ist, dass Gott ein Zeichen an dir setzt. Dass Gott mit dir oder um dich herum Zeichen geschehen lässt. Zuerst Tod, das Weizenkorn muss in die Erde fallen, dann bricht es zum neuen Leben hervor. Zuerst die Leere, dann die Fülle, dann der Wohlstand, dann das Ausstand, dann das Geben. Zuerst Kampf, dann Sieg. Zuerst verloren, zuerst schwach, dann gerettet, dann wunderbar wiederhergestellt. Zuerst Sturm und dann diese Totenstille. Zuerst der Sturm. Zeichen. Und diese Zeichen sind da und du solltest auf die Zeichen achten. Stürme. Was glaubt ihr, warum dieser Sturm auf dem See Genezareth passierte? Da war ein Mann, der war besessen von Dämonen. Keiner konnte ihn bändigen. Die Friedhöfe konnten ihn nicht halten. Ketten konnten ihn nicht halten. Dieser Mann war unbändig. Man konnte ihn nicht bändigen. Er war also so besessen von Dämonen. Und die Dämonen wussten, Jesus kommt. Und dann beginnt dieser Mann zu schreien, Jesus von Nazareth, warum bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Die Dämonen wussten. Und dieser Sturm, der auf dem See Genezareth blies, war kein gewöhnlicher Sturm, sondern es war ein dämonischer Sturm. Und Jesus sagt, Wind, sei still, als wenn er Dämonen behandeln würde. Der Teufel wollte verhindern, dass Jesus nach Gazara kommt. Der Teufel will verhindern, dass du nicht zu deinen Verwandten hinkommst. Der Teufel will verhindern, dass du nicht da und dort hinkommst, wo Gott dich haben möchte. Er lässt einen Sturm kommen. Er lässt alles passieren, damit du ja nicht hinkommst. Denn da könnte was passieren. Der Mensch könnte frei werden. Der Mensch könnte geheilt werden. Der Mensch könnte gesegnet werden. Aus dem Menschen könnte ein Saul von Tarsus werden. Lässt alles geschehen, damit ja nicht der Wille Gottes geschieht. Der Sturm. Deshalb, du musst auch im Sturm losfahren und sagen, ich lasse mich vom Sturm nicht abhalten. Von Schwierigkeiten lasse ich mich nicht abhalten. Vom Mangel lasse ich mich nicht abhalten. Ich mach's dennoch. Der Sturm, ja, wenn du weißt, ich bin im Willen Gottes, ich tue den Willen Gottes, ich habe einen Plan Gottes in meinem Leben und für mein Leben, dann lasse ich mich nicht abbringen. Der Sturm ist da und ich gebiete diesen Sturm. Und ich merke, je mehr ich diesem Sturm widerstehe im Namen Jesu, desto mehr und mehr weicht er. Der Teufel hat keine Kraft. Und ich sage euch eins, damit ihr wisst, wie der Teufel arbeitet. Der Teufel ist sehr raffiniert. Der kommt zuerst einmal mit einer ganzen Macht, mit einer ganzen Lawine, so ganz schnell und mächtig. Und alles, was so schnell und mächtig kommt, ist nicht von Gott. Ist vom Teufel. Weißt du, wie Gott arbeitet? Ganz klein. Mit Windeln und Krippe fängt er an. Mit einem kleinen Kieselstein. So, Gott fängt ganz klein an. Das satanisches Wirken ist, wenn immer was Großes kommt. Großer Widerstand. Ist vom Teufel. Oder große Antriebskraft. Aber wenn es in Schwachheit, mit Kniezittern beginnt, mit Angst beginnt, mit Unsicherheit beginnt, mit Ungewissheit beginnt, mit Anfechtung beginnt. Das ist richtig. Es wächst. Und das Göttliche wird stärker und stärker. Der Teufel ist Engel des Lichts. Der hat noch ein paar Pfund Licht und Energie. Noch ein paar Gramm Scheinheiligkeit in sich. Er ist ein gefallenes Wesen. Er hat noch Energie und er kann noch eine bestimmte Weile leuchten. Und er leuchtet noch so stark und so mächtig, damit ihr das wisst. Aber es verpufft, verläuft und versickert alles. Aber von Gott, es nimmt zu und nimmt zu und nimmt zu und nimmt zu und wird stärker und stärker und stärker. Und am Schluss sagst du, oh Gott, ich kann nicht mehr anders, ich muss jetzt nach Berlin gehen. Ich muss jetzt, was weiß ich, nach Brandenburg oder Frankfurt oder was weiß ich wo sonst. Ich muss, weil es einfach in meinen Gebeinen ein Feuer brennt. Dieses Treiben des Heiligen Geistes. Der Teufel kann sich nur aufbäumen und sich dagegen stellen. Handauflegung. Hier gibt so viel Zeichen. Handauflegung ist ein Zeichen. Ich gehe ganz schnell nur durch. Markus 16, 17. Auf Kranke werdet ihr die Hände legen. Handauflegung gehört zum Grundwissen der Christen. Zum Anfang des Lebens. Sind nur positive Zeichen. Jemand legt die Hände und du bist von Gott beschlagnahmt. Du gehörst Gott. Ein Zeichen. Ohne Zeichen folgen keine Wunder. Und Wunder sind für die Vollendung notwendig. Zeichen sind Markierungen an unserem Glaubensweg, an unserem geistlichen Wanderweg, sind Markierungen. Zeichen sind so Hinweise. Aha, du bist immer noch auf dem richtigen Weg. Du bist noch unterwegs. Da passiert jetzt noch was. Jetzt kommt, um diese Ecke kommt dies und jenes. Sind notwendig. Zeichen sind Stückwerke, ist noch nicht alles. Wenn jemand jetzt zujubelt und sagt Halleluja, du freust dich vielleicht auf der einen Seite, aber vielleicht ist das gar nicht so ein gutes Zeichen. Vielleicht ist eine Heilung nicht einmal ein Zeichen, wobei das was Wunderbares ist. Weißt du, manchmal, ich denke an so manche Heilung, ich würde sagen, lieber Gott, lass die Menschen krank sein und alle vier kriechen. Aber die sind immer noch im Haus Gottes und die suchen immer den Herrn und sie dienen immer noch den Herrn. Für manche ist es besser, die werden nicht geheilt. Denn manche waren bei ihrer Heilung zum letzten Mal im Gottesdienst. Die waren zum letzten Mal richtig beim Herrn. Lass Not kommen, denn die Not lehrt beten. Viele haben aufgehört zu beten. Es geht alles so wunderbar. Puh, wozu sollen wir beten, Bibel lesen, Gott ernst nehmen? Es geht alles so schön und so glatt und ja. Und die vernachlässigen. Bis wieder irgendetwas passiert und Gott ein Zeichen wieder gibt. Horch. Vergiss mich nicht. Wieder ein Zeichen. So wie das Anklopfen. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Klopfzeichen sind auch Zeichen Gottes. Wenn es plötzlich wieder klopft oder das Herz nicht mehr so richtig pumpt und nicht mehr mitmacht. Sind Zeichen. Jetzt sollten wir beten. Hast du schon mal erlebt, wie dein Herz aussetzt? Plötzlich so unterwegs setzt dein Herz aus. Weißt du, was du dann machst? Lieber Gott, ich bringe mein Leben jetzt in Ordnung. Wenn ich jetzt sterben möchte, vergib mir alles. Ich möchte in den Himmel kommen. Du bringst dein Leben mit Gott in Ordnung. So Zeichen. Zeichen, dass Gott dich haben will. Weißt du, wir müssen immer so Zeichen haben, die uns aufrütteln, wachrütteln. Zeichen rütteln uns wach. Halten uns wach. Zeichen halten uns am Leben. Zeichen halten uns lebendig. Sonst schlafen wir ein. Wieder ein Zeichen. Ich komme mit einem humorvollen Sach, mit einem humorvollen Bild. Da wurde einem Schauspieler sein Führerschein abgenommen. Er war unterwegs von Genf nach Berlin. Wie hieß der? Milovic. Der ist schon gestorben. Und der ist unterwegs von Genf da oben und er fährt auf der Autobahn 170 und wird gestoppt von der Polizei. Und sagt er, haben Sie nicht die Verkehrszeichen gesehen? Geschwindigkeitsbegrenzung. Dann sagt er, bei dieser Geschwindigkeit und diesem Tempo kann ich nicht Verkehrszeichen noch lesen. Hat sein Führerschein abgegeben und sein Bodyguard ist weitergefahren. Bei dieser Geschwindigkeit. Und vielleicht sind wir auch so rasend in unserem Leben, dass wir bei der Geschwindigkeit, auch was im geistlichen Leben geschieht, so schnell, alles geht so schnell, dass du das gar nicht verkraftest. Du solltest auch auf die Zeichen achten, sonst würde der Führerschein wieder genommen. Und muss wieder von vorne anfangen. Und es ist so schlimm, wenn Menschen immer von vorne immer wieder wiederholen müssen, das ABC des Glaubens, weil sie zu schnell gerast sind. Die Dinge sind nicht mitgewachsen, die Dinge sind nicht mitgegangen. Zu schnell. Zu schnell. Gott möge uns helfen, auf die Zeichen der Zeit zu achten, auf die Zeichen des Lebens zu achten. Lebenszeichen. Gott muss auch so Lebenszeichen uns geben. Und wir müssen auch Gott gegenüber Lebenszeichen geben. Ich lebe noch, Gott. Ich bin auch noch da. Bitte vergiss mich nicht. Übersieh mich nicht. Lass mich nicht hängen. Lebenszeichen. Wir brauchen Zeichen. Wir brauchen Zeichen aus der sichtbaren Welt. Und wir brauchen Zeichen aus der unsichtbaren Welt. Wir brauchen Zeichen, weil unser Leben drüben im Himmel sind. So viele Menschen sind nicht glücklich, sind nicht heilfroh. So viele Menschen sind traurig, sind depressiv, sind schwermütig. So viele Menschen sind irgendwo gefangen. Warum? Weil sie mit diesen Dingen des Universums, mit den Dingen der Welt nicht richtig umgehen können, weil sie diese Dinge nicht richtig verstehen. Wir müssen auch wissen, uns mit der unsichtbaren Welt versöhnen. Diese Tage habe ich mit jemand gebetet und habe gesagt, lieber Gott, habe einfach in die Hände genommen und habe gesagt, lieber Gott, und wir möchten hier klar Tisch machen, wir möchten hier Frieden machen, Versöhnung schaffen zwischen der Familie, die im Jenseits ist und denen, die hier sind. Einfach zwischen Bruder und Schwester, zwischen den Geschwistern, einfach Versöhnung machen. Und dann haben wir gebetet und nach dem Gebet war so eine entspannte Atmosphäre, so der Friede Gottes erfüllte die Seele. Oh, sagt die Person, mir ist so wohl. Ich habe Frieden jetzt. Jetzt kann ich nach Hause gehen, kann alles vergessen, versöhnt mit ihren Lieben, die vielleicht schon drüben sind. Und ich sage euch eines, im Himmel wird es Nischen geben. Da wird die Familie Matutis zusammensitzen. Familie Kidrowitz. Familie, egal wie du, Kidrowitz, egal wie deine Familie heißt, die Familie wird zusammensitzen. Es ist so wichtig, dass wir mit unseren Lieben ausgesöhnt sind. Zeichen. Und wenn du immer wieder dran denkst, immer wieder erinnert wirst und wenn du Zeugnis gibst, die Tränen laufen oder die Stimme stockt, das ist ein Zeichen, das ist noch nicht in Ordnung. Und wenn immer wieder Albträume kommen und immer verfolgt wirst und immer wieder erinnert wirst, du kannst denken, was du willst, ob du backst oder kochst oder arbeitest oder putzt oder sonst was, immer wieder wirst du an diesem Fall erinnert. Solange dieser Fall nicht bereinigt ist, ist ein Zeichen, dass du noch nicht Vergebung darüber hast, dass noch nicht Frieden darüber gemacht worden ist. So ein Zeichen. Achte auf die Zeichen. Ich verfahre diese Zeichen nicht. Und manchmal redet Gott nicht mehr, weil wir schon zu viel bei Rot durch sind. Wir haben die Signale übersehen. Gott möge uns helfen, dass wir die Signale erkennen, wenn Gott zu uns redet. Und die Signale nicht überfahren, die Zeichen Gottes nicht überspringen. Was es auch immer ist. Auch im Gottesdienst. Ja, jemand hat sich beschwert. Pastor, du kannst reden, jedes Mal, wenn ich komme, immer das gleiche Thema. Obwohl ich mit Sicherheit, ich kann schriftlich geben, kann es auch im Internet nachlesen, meine Predigten, ich wiederhole sie nicht. Oder so wenig wie möglich. Aber Pastor, wenn ich in den Gottesdienst komme, immer das gleiche Wort, ich werde immer angesprochen. Und immer wieder legst du den Finger auf diese wunde Stelle. Weißt du, ich sage im Stillen, Gott sei Dank, Halleluja. Ich treffe noch den Nagel auf dem Kopf. Und das ist wichtig. Du kannst von hier weggehen und woanders hingehen, der andere Pastor predigt genau das Gleiche und vielleicht noch schärfer als ich. Und das wird dir noch mehr Probleme machen. Bleib lieber hier. Lass uns aufstehen. Lass uns Gott die Antwort geben. Achte auf die Zeichen und Wunder. Und du wirst dich wundern, was dabei alles passiert, wenn du auf die Zeichen achtest. Zeichen und Wunder werden geschehen. Gott wirkt Zeichen und Wunder. Du bleib in der Gegenwart Gottes und stell dich Gott jetzt und sag, hier bin ich, Herr. Und Hände hochheben, ist auch ein Zeichen. Ich gebe mich Gott hin, ich ergebe mich Gott. Einfach, wir wollen das zu dem Herrn so kommen. Vielleicht kann jemand an die Musik gehen und wir wollen einen Chorus singen, wo wir uns Gott weihen und ausliefern. Vater, ich ergebe mich dir. Ich liefere mich dir aus heute Abend. Und das ist mein Zeichen. Herr, ich lass mich in deine Hände fallen. Ich will in deine Hände ruhen. Ich nehme mein Leben so an, wie es ist. Und ich weiß, mit deiner Hilfe werde ich aus meinem Leben das Optimale machen. Halleluja. Vater, ich gehöre dir. Ich will nicht auf meine Gefühle achten, sondern ich möchte auf die Zeichen achten, die du setzt. Herr, und diese Zeichen sind manchmal so unmissverständlich, so klar, so eindeutig. Und wir möchten auf die Zeichen achten. Appetitlosigkeit zum Beispiel. Im Geistlichen wie im Natürlichen ist ein Zeichen von einer nahenden Krankheit. Wenn du nicht mehr Appetit nach Gott hast, da stimmt was nicht. Kommt irgendeine Krankheit. Der Körper lehnt die Speise ab. Wenn du geistliche Speise ablehnst und keinen Appetit nach Gott hast, nach Gottes Wort, nach Gemeinschaft der Heiligen, wenn du es nicht verlangst, da ist eine neue Krankheit im Anzug, ein Zeichen. Appetitlosigkeit ist ein Zeichen. Das zeigt mir Gott gerade irgendwie. Ich weiß nicht warum, wieso, aber vielleicht ist es in deinem Leben eine Appetitlosigkeit. Oh, Lass es, lass ihn reden, lass ihn machen, sagst du so. Aber Gott will zu dir reden heute Abend. Und er lässt es nicht einfach so machen. Und er gibt dir keine Ruhe, bis du Ruhe in Gott gefunden hast. So viele Menschen, die sind so hektisch. Gott hat ein Zeichen in deinem Leben. Du bist harponiert von Gott, wie ein Kain, ein gezeichneter Gottes. Kannst nicht weglaufen und niemand darf dich antasten. Niemand darf sich an dir versündigen und vergreifen. Du bist ein harponierter, ein gezeichneter Gottes. Halleluja, Vater, ich danke dir, dass du heute Abend Menschen gezeichnet hast, bevor der Feind sie zeichnen konnte. Dass du deine Kinder angenommen hast als dein Eigentum, die hier sind, die gekommen sind, die dein Wort gehört haben. Vater, sie gehören dir heute Abend. Ich preise dich und ich segne alle, die zum Hause Gottes gehören. Oh Gott, ich segne alle, die zum Hause Gottes heute Abend gehören, die von Gott gezeichnet sind, die das Zeichen des Herrn tragen. Das Mahlzeichen Christi. Paulus sagt, ich trage die Mahlzeichen Christi. Trägst du schon die Mahlzeichen Jesu an deinem Leben? Durchbohrte Hände, durchbohrte Seite, durchbohrte Füße, dieses Stigmas. Bist du gezeichnet vom Herrn? Beschlagnahmt vom Herrn? Bist du ein Zeichen für deine Umgebung? Ein Zeichen, dem widersprochen wird? Ein Zeichen, und du wunderst dich, warum mir so viel Widerstand entgegengebracht wird. Warum muss ich durch solche Schwierigkeiten hindurch? Weil du von Gott gezeichnet bist. Gott hat seine Hand auf dein Leben gelegt. Du verstehst es nicht. Aber Heiliger Geist, öffne das Verständnis für meine Geschwister, dass sie den Bogen sehen, den du über ihr Leben spannst. Den Regenbogen, den Bundesbogen. Halleluja.